Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Jule Reimer. Es brennt in Australien und das flammende Inferno bedroht mittlerweile auch die Millionenmetropole Sydney. Und die vielen Brände könnten eigentlich ein Grund mehr sein, die Warnungen des Weltklimarates über die Folgen des weltweiten Temperaturanstiegs noch ernster zu nehmen. Allerdings stellt ein Konsortium aus Klimaforschern und Nichtregierungsorganisationen im heute veröffentlichten Brown to Green Report fest, dass keines der G20-Länder auf Kurs ist, um das Temperaturlimit des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Die Bundesregierung will das deutsche Baurecht ändern, sodass in deutschen Ställen mehr Tierwohl herrschen kann. Noch laufen viele Atomkraftwerke in Europa. Der World Nuclear Waste Report beschreibt, welche Mengen und Kosten beim Atommüll auf Europa zukommen. Russland hat die Atomtechnologie zivil und militärisch sehr stark genutzt. Wir schauen, wie das Land mit seinem Atommüll umgeht. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie mehr über smarte Steckdosen. Das sind preisgünstige Unterstützer beim Aufrüsten zum Smart Home. Seit Tag brennt es in Australien. Drei Menschen sind bereits tot. Mittlerweile bedrohen die Feuer sogar die Millionenmetropole Sydney. Und der Wetterbericht verheißt nichts Gutes. Aus Singapur berichtet unser Korrespondent Holger Senzel.
Australiens Fernsehnachrichten senden bildschirmfüllend orange dieser Tage. Orange der Himmel über den Provinzen Neu-Süd-Wales und Queensland. Gelb-orange die Flammenwand, die sich fauchend durch den trockenen Busch frisst. Die Feuerwehrmänner mit ihren Hochdruckschläuchen scheinen wenig Eindruck auf die Feuerwalze zu machen. Die Wasserladungen aus den Hubschraubern wirken wie Tropfen auf die Hölle. Eines der schlimmsten Buschfeuer in Australiens Geschichte führte zum ersten Mal seit 10 Jahren zur Katastrophenwarnung für die Region Sydney. 3 Todesopfer haben die Brände bislang gefordert. Diese Feuer bewegen sich schneller, als du rennen kannst, warnt das Radio.
It can move faster than you can run.
Über 1000 Feuerwehrleute mit schwerem Räumfahrzeug und Löschflugzeugen bekämpften mehr als 60 Feuer. Über die Hälfte davon noch außer Kontrolle.
Yeah, it was right here. But look, it's that high.
Ich stand hier. Da kam das Feuer angerast wie aus dem Nichts, erzählt dieser Mann im australischen Fernsehen ABC. Es war ein Inferno, die Apokalypse, Hölle auf Erden. Es tut mir leid für all die feinen Leute, die ihr Heim verloren haben. Jedes zweite Haus in dieser Straße ist abgebrannt. Das ganze Nachbardorf komplett weg. Es ist furchtbar. Wo sollen die Leute jetzt leben? Die Menschen in gefährdeten Regionen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und größere Städte aufzusuchen. Die Botschaft ist, so Feuerwehrchef Anthony Clark, dass wenn du Hilfe brauchst, wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zu dir zu kommen. Das ist mein Haus da an der Kreuzung, sagt eine fassungslose Frau und deutet auf rauchende Trümmer. Tausende übernachteten in Notunterkünften oder im Freien und kehrten am Morgen in verkohlte Ruinen zurück. Diese Frau dagegen kann es nicht fassen, dass ihr Haus von den Flammen verschont wurde.
And I've come back and my house is still there. It's rammed earth and it's still there. I can't believe it.
850.000 Hektar Land wurden von den Flammen verwüstet. Das ist mehr als 3-mal die Fläche des Saarlands. Und die Voraussetzungen für die kommenden Tage sind denkbar schlecht. Extreme Hitze und Wind treffen auf die schlimmste Dürre in Australien seit mehr als 50 Jahren. Denn vergangenes Jahr erlebte Australien den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Buschfeuer beginnen immer früher und sie werden immer schlimmer, sagt Dr. Richard Thompson von der Katastrophenschutzbehörde. Wir erleben, dass die Feuer bereits im August, September beginnen, was hier offiziell noch Winter ist. Sie sind heißer, intensiver und bewegen sich schneller und verbreiten sich in Regionen, wo wir kein Feuer erwartet hätten, den Rändern der Regenwälder beispielsweise. Viele Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen den extremen Wetterlagen Australiens und dem Klimawandel. Doch das ist ein heikles Thema. Im Land mit den weltweit meisten Klimaskeptikern, in dem die Kohleindustrie eine so große Rolle spielt.
Aus Singapur berichtete Holger Senzel über die Situation in Australien. Heute stellt ein Konsortium den Brown to Green Report vor. Eine Gruppe aus Nichtregierungsorganisationen und Klimaforschern hat sich genau angeschaut, wie denn die G20-Staaten mittlerweile als wichtigste Gruppe der Industrie- und Schwellenländer ihre Emissionen reduzieren konnten. Brown, das steht für Kohle, Öl und Gas, Green für die erneuerbaren Energien. Bei mir im Studio ist mein Kollege Georg Ehring. Herr Ehring, 4 Jahre nach Abschluss des Pariser Abkommens, sinken denn die Emissionen der G20-Staaten oder steigen sie weiter an?
Sie steigen weiter an, und zwar um 1,8% im vergangenen Jahr. Auch übrigens in der Stromerzeugung wachsen die CO2-Emissionen, und es werden zwar immer mehr erneuerbare Energien wie Wind und Sonne installiert, aber die Stromerzeugung insgesamt wächst noch schneller und dadurch wachsen auch dort die Emissionen. Mehr als 80% des Energiemixes entfällt nach wie vor auf Kohle, Öl und Gas. Bei der Stromerzeugung etwas weniger, bei Verkehr und Heizung dafür umso mehr. Und besonders stark wachsen die Emissionen im Gebäudesektor. Da ist der Handlungsbedarf besonders groß. Der Report merkt auch an, dass jede Menge öffentliche Subventionen weiter in fossile Energien gehen, im vergangenen Jahr insgesamt 127 Milliarden US-Dollar. Davon geht viel Geld in die Gasinfrastruktur, also zum Beispiel in den Leitungsbau. Und das sorgt dafür, dass man noch lange Zeit auf diesen fossilen Weg festgelegt ist. Insgesamt ist die Diagnose, die G20 sind überhaupt nicht auf Kurs, um die Ziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Die Klimaziele seien zu wenig ambitioniert und selbst die schwachen Ziele werden von vielen Ländern verfehlt.
Also Gasinfrastruktur, Leitungsbau, Nord Stream 2, da ist Deutschland ja auch betroffen. Wie schneidet denn Deutschland insgesamt ab?
Nicht gut. Die Pro-Kopf-Emissionen einschließlich der Landwirtschaft, der Landnutzungsänderungen liegen deutlich über dem Durchschnitt der G20 bei 11 Tonnen pro Kopf und Jahr. Im Stromsektor bei erneuerbaren Energien ist Deutschland relativ gut, auch wenn die Perspektiven sich hier verdüstert haben, dadurch, dass immer weniger Windräder gebaut werden. Aber viel schlechter sieht es aus bei Gebäuden, im Verkehrssektor auch. Da emittiert Deutschland sehr viel mehr als der Durchschnitt. Neue Gebäude dürften eigentlich gar keine Emissionen mehr verursachen unterm Strich. Und es müsste viel mehr saniert werden. Da ist die Sanierungsrate derzeit in Deutschland bei 1%. Also jedes 100. bestehende Haus wird energetisch saniert. Es müssten aber 5% sein, um die Klimaziele zu erreichen. Beim Verkehr ist es auch schlecht. Der hohe Anteil des Autoverkehrs, sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen G20-Staaten, wird da genannt. Und es besteht die Gefahr, dass Deutschland bei der E-Mobilität den Anschluss verliert. Andere Länder wachsen da viel schneller.
Okay, wer ist besser beim Klimaschutz?
Besonders gut ist Indien. Das überrascht vielleicht, weil Indien ein Entwicklungsland ist, aber Indien hat natürlich dadurch sehr niedrige CO2-Emissionen. Und Indien ist das Land, was am meisten Geld in erneuerbare Energien investiert. Die Solarenergie wird sehr, sehr ehrgeizig ausgebaut. Kohleprojekte werden reihenweise gestrichen. Aber selbst Indien als das führende Land tut noch immer nicht genug für das 1,5-Grad-Ziel. Und da zeigt sich einfach, welche gewaltige Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit herrscht. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die ihre Ziele erreichen. Zum Beispiel Kanada, die EU insgesamt und Russland und Saudi-Arabien sogar. Aber das zeigt vor allem, wie wenig ambitioniert diese Ziele sind.
Vielleicht noch ganz kurz, was wäre das Wichtigste zu tun unter den G20-Staaten?
Sich höhere Ziele zu setzen und die dann erreichen. Die nächste Gelegenheit ist 2020, der Klimagipfel in Glasgow. Da soll über höhere Ziele gesprochen werden und da kommt es zum Schwur.
Georg Ehring fasste für Sie den Brown to Green Report über das Erreichen der Klimaziele oder Nichterreichen durch die G20 vor. Vielen Dank. Wer sich deutlich mehr Tierwohl in deutschen Ställen wünscht, der kann das praktisch mit dem Einkaufskorb befördern, indem er entweder beim Metzger seines Vertrauens nachfragt oder im Supermarkt das freiwillig gekennzeichnete Fleisch der Kategorien 3 oder 4 auswählt. Von diesem Fleischangebot gibt es jedoch noch viel zu wenig. Die für Landwirtschaft und Bau zuständigen Minister wollen jedoch mehr Tierwohl fördern und dafür haben sie sich jetzt darauf verständigt, das bestehende Baurecht zu ändern. Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Landwirte haben ja schon gewisse Privilegien beim Stallbau. Wie sollte das aktuelle Baurecht dann dem Wunsch nach mehr Tierwohl im Weg stehen?
Da geht es wohl darum, dass ein Bauer oder eine Bäuerin, die einen Stall ausbauen wollen, bei gleichbleibendem Tierbestand, um sozusagen das Tierwohl zu erhöhen, ein langwieriges Genehmigungsverfahren vor sich haben, das Ganze komplex ist und man dafür zum Beispiel einen Bebauungs- oder Vorhaben- und Erschließungsplan braucht und man Gefahr läuft, den baurechtlichen Bestandsschutz zu verlieren. Und das scheint die Hürde zu sein. Und dem wollen jetzt Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin und Horst Seehofer eben als Bauminister etwas entgegensetzen. Julia Klöckner sagt, mehr Tierwohl dürfte nicht an bürokratischen Hürden scheitern. Mehr Platz sollte zukünftig ohne größeren Aufwand umsetzbar sein. Und damit setzt man im Endeffekt auch den Koalitionsvertrag um. Zumindest so heißt es in diesem Koalitionsvertrag, wir wollen einen Bestandsschutz genehmigter Tierhaltungsanlagen bei Modernisierungsmaßnahmen zu Tierwohlzwecken. Und da ist auch gleich die Bedingung drin. Also es muss wirklich Tierwohlzwecken dienen. Man darf also nicht ausbauen und gleichzeitig sich auch mehr Tiere anschaffen.
Was sagt der Deutsche Bauernverband dazu?
Das dürfte kaum überraschend sein. Der Deutsche Bauernverband begrüßt das. Der Präsident des Verbandes, Joachim Ruckwied, hat gesagt, das sei eine entscheidende Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Tierhaltung. Viele Umbaupläne scheiterten eben bislang an Auflagen und Bürokratie. Man wolle mehr Tierwohl in die Theke bringen und müsse dafür in Tierwohl investieren können. Und jetzt kommt es eben darauf an, das Ganze so umzusetzen, dass sie in der Fläche wirken und viele Betriebe das effektiv nutzen könnten. So der Bauernverband.
Jetzt sagen aber die Umweltverbände, auch die bestehenden oder der aktuelle Tierbestand ist zu hoch, zu viele Tiere, zu viel Gülle. Außerdem würden seit Jahrzehnten bei manchen Sauenhaltern gerichtlich bestätigt viel zu enge illegale Kastenstände für Sauen eingesetzt. Wie kommt da die Ankündigung an?
Ich habe heute Vormittag mit dem BUND schon telefonieren können und auch mit Greenpeace und von beiden Seiten hört man ein Ja. Aber, also das Ganze sei ein zweischneidiges Schwert. Greenpeace sagt, man begrüße das grundsätzlich, aber es sei eben auch notwendig, dass da bestimmte Auflagen mit verbunden sind, was Umweltschutz und was auch Tierwohl betrifft. Also Greenpeace sagt unter anderem, man müsse den Tierbestand reduzieren. Also es dürfe jetzt nicht dazu führen, dass der Tierbestand gleich bleibt in Deutschland. Auch, dass Umweltauflagen damit verbunden sind. Das ist, wenn es um die Emissionen von Ammoniak und auch Nitrat geht. Und der BUND sagt, man müsse das Ganze eigentlich andersherum machen. Nämlich man müsse zuerst einmal einen gesetzlichen Rahmen schaffen, wie die Tierhaltung der Zukunft aussehen könnte, damit jetzt nicht Ställe umgebaut werden und dann haben Bauern oder Bäuerinnen vielleicht eine Fehlinvestition getätigt. Also man wartet jetzt auch noch ab, bis der Gesetzentwurf tatsächlich vorliegt, sagt aber jetzt schon, man erwartet wirklich, dass da Vorgaben und Auflagen Umweltschutz und Tierwohl betreffend mit drin sind.
Ganz kurz noch, die Ställe sind subventioniert gebaut worden, jetzt soll erneut subventioniert werden für den Umbau. Gibt es schon Vorstellungen über die Finanzierung?
Das gibt es tatsächlich noch nicht. Also es heißt eben, das Ganze soll subventioniert werden, aber wie viel das tatsächlich dann sein wird, da bleibt man bislang an der Oberfläche, auch woher das Geld am Ende kommen soll. Zum Beispiel die Umweltverbände sagen, man könnte ja das Ganze auch über einen Umbau der europäischen Agrarsubventionen mehr fördern.
Neues Baurecht soll für mehr Tierwohl im Stall sorgen, Katharina Hamburger informierte. Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossene Sache, aber damit sind die Folgen des jahrzehntelangen Betriebs von Atomkraftwerken noch nicht bewältigt. Denn Unmengen von Atommüll warten noch auf einen endgültigen Lagerplatz und die Risiken würden dabei oft nicht ausreichend kalkuliert, warnt ein Atommüllreport der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung, der heute in Berlin vorgestellt wird. Die Stilllegung der Reaktoren verschärfe das sogar, heißt es darin. Benjamin Dirks hat nachgefragt.
Die Autoren des Atommüllreports warnen vor unberechenbaren Risiken auf der Suche nach sogenannten Endlagern für den hochradioaktiven Abfall aus der Kernkraft. Allein in Europa lagerten 60.000 Tonnen abgebrannte Brennstäbe in Zwischenlagern, die nicht für die dauerhafte Aufbewahrung geeignet seien, heißt es in der Studie, die unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung finanziert wurde. Bislang betreibe weltweit kein einziges Land ein Endlager. Lediglich Finnland sei dabei, eines zu bauen. Daneben hätten Frankreich und Schweden einen Ort für ein Endlager bestimmt. Die Stilllegung und der Rückbau von Atomkraftwerken unter anderem durch den von der Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg werde die Mengen an Atommüll noch deutlich erhöhen, warnte Markus Buser, einer der Autoren der Studie.
Der große Teil der Länder ist gerade nur daran, die Standortsuche zu planen, beziehungsweise machen im Moment nichts anderes als Zwischenlagen. Und das ist das ganz große Problem, dass man die hochaktiven Abfälle in Zwischenlager tut und in die Zukunft abschiebt, und zwar in einer Art und Weise, die wirklich gefährlich ist.
Die Zwischenlager stießen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen, warnte Buser. So sei beispielsweise ein Depot für abgebrannte Brennstäbe in Finnland zu 93% ausgelastet. Der Geologe und Sozialwissenschaftler arbeitete lange am Entsorgungskonzept der Schweiz. Heute kritisiert er die Endlagerungskonzepte europäischer Regierungen. Zu den hochradioaktiven Brennstäben kommen große Mengen schwach- und mittelradioaktiven Atommülls. Mehr als 2,5 Millionen Kubikmeter davon seien bisher in Europa angefallen, heißt es in der Studie. Insgesamt sei mit 6,6 Millionen Kubikmetern zu rechnen. In Europa komme der größte Teil davon aus Frankreich, Großbritannien, Ukraine und Deutschland. Die Länder seien unterschiedlich gut auf die Lagerung vorbereitet. Frankreich etwa sei bereits weiter als Deutschland, sagte Buser.
Sie haben die entsprechenden Finanzen bereitgestellt, um so ein Programm aufzugleisen, haben die Strukturen geschaffen.
Die Autoren der Studie stützen ihre Analyse vor allem auf die Länderberichte, die die Staaten alle 3 Jahre für die Internationale Atomenergiebehörde verfassen. Neben den Sicherheitsaspekten warnt der Report vor schwer kalkulierbaren Kosten der Zwischen- und Endlagerung. Regierungen und Betreiber unterschätzten diese, sagte Ben Wheeler, Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Berlin und Co-Autor der Studie. Die Kostenschätzungen der Regierungen basierten häufig noch auf veralteten Studien aus den 70er und 80er Jahren.
Wir haben festgestellt, dass eine erhebliche Finanzierungslücke besteht. Auch wie das Geld zurückgelegt wird, unterscheidet sich massiv in den Staaten in Europa oder auch weltweit. Zum Beispiel in Deutschland sind für den Rückbau die Betreiber verantwortlich. Die Endlagerung wurde mit dem Fonds jetzt finanziert.
Dieser Fonds, in den die Kraftwerksbetreiber 24 Milliarden Euro einbezahlt haben, macht aber Verluste und wird womöglich nicht ausreichen, um die anstehenden Kosten zu decken. Wheeler kritisiert, dass die Energieunternehmen durch ihre einmalige Zahlung aus der Verantwortung entlassen worden seien.
Was jetzt mehr kostet für die Zwischenlagerung, was ein großes Problem ist, der Schacht Konrad, das Finden eines Endlagers, alles das soll von diesem Fonds bezahlt werden.
Unvorhergesehene Pannen etwa könnten die Kosten für die Zwischen- und Endlagerung aber in die Höhe treiben. Das erlebe die Bundesregierung mit dem Lager in Asse, deswegen hohen Wassereintritts und Instabilität ungeeignet ist und geräumt werden muss. Am Ende müssten für derlei unvorhergesehene Ausgaben voraussichtlich die Steuerzahler aufkommen.
Benjamin Dirks berichtete, in Russland hat der Staatskonzern Rosatom die Hoheit über alles, was mit der Atomindustrie zu tun hat. Umweltaktivisten sehen die Endlagerung dort sehr kritisch. Aus Moskau Sabine Stör.
Erst kürzlich hat Russland das erste schwimmende Atomkraftwerk, die Akademik Lomonossow, mit 2 kleineren Reaktoren aus dem Hafen von Murmansk am nördlichen Polarkreis auf den Weg in den äußersten Nordosten Russlands gebracht. Dort soll es die Kleinstadt Pivek mit Strom versorgen. Auf die Frage hin damals, wie die Brennstäbe dort in der Ferne entsorgt werden, sagte der verantwortliche Staatskonzern Rosatom.
Die Aufbereitungsanlage ist Majak. Sie befindet sich bei Tscheljabinsk.
Die Aufbereitungsanlage ist die größte in Russland. Außerdem gibt es noch Lagerstätten. Weitere dazu sind geplant. Der russische Aktivist Wladimir Slivjak von der Organisation Eco-Defense ordnet das in einem Interview mit der Berliner Internetplattform Ost-West so ein.
In Russland haben sich 1 Million Tonnen Atommüll angesammelt. Sie liegen im Freien und es besteht die ernsthafte Gefahr, dass die Container, in denen sich der Müll befindet, irgendwann undicht werden. Das bestätigen auch offizielle Dokumente, die unter anderem von der drohenden Korrosion dieser Container sprechen.
Hinzu kommt das Erbe, das die Hafenstadt Murmansk ganz im Nordwesten von Russland trägt. Das von nuklear betriebenen Schiffen aus der Zeit der Sowjetunion. Als die zu Ende gingen, fehlten Zeit und Geld, um sich um den daraus entstandenen Atommüll zu kümmern. So lagern viele U-Boote auf dem Boden des Weißen Meeres, weil sie nach ihrem Ausdienen dorthin versenkt worden sind. Ein Teil der Altlasten ist mit ausländischer Hilfe und ausländischem, auch deutschem Geld beseitigt worden. Trotzdem erklärt die junge Politikerin Violetta aus dem Büro des Kreml-Kritikers Nawalny vor Ort, die Region Murmansk ist eine Art atomare Müllkippe. Gefährlich, mit Strahlung. Wir leben auf einem Pulverfass. Der ganze gefährliche Abfall umgibt uns von allen Seiten und er kann sich jederzeit unvorhersehbar verhalten. Und der Umweltaktivist Juri Ivanov aus der Region Murmansk ergänzt, nur wenige wissen, was da genau läuft. Und das sind meist die, die für den russischen Staatskonzern Rosatom arbeiten. Mit entsprechendem Hoheitswissen, erklärt Juri.
Leider ist Rosatom inzwischen ein geschlossener Konzern geworden, sodass sie uns nicht einmal mitteilen, wie viel radioaktiven Abfall sie angesammelt haben. Dies gilt dann schon als geheime Info, als militärisches Geheimnis.
Als es im Juli auf einer Meeresplattform nicht weit von Archangelsk im Weißen Meer eine Explosion eines Raketentriebwerks gab, versicherte Rosatom und das russische Verteidigungsministerium erst einmal, dass dabei keine Radioaktivität ausgetreten sei. Für Umweltaktivist Yuri Ivanov war das keine Überraschung.
Der Aufgabenbereich des Staatskonzerns Rosatom wird immer weiter ausgedehnt. Er ist derjenige, der hauptverantwortlich die Entwicklung der Arktis vorantreibt und jetzt auch die Nordostpassage kontrolliert, die ja immer leichter befahrbar wird. Immer weniger Menschen kommen an Rosatom ran.
Das heißt, die Transparenz des Konzerns geht gegen Null, die Informationen fließen spärlich. Nach der Explosion zum Beispiel war dann erst Tage später offiziell von einer bis um das 16-fache erhöhten Radioaktivität in der Region die Rede.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer sein Haus zum Smart Home umbauen will, braucht dafür nicht immer großartige Technik. Wie es auch einfacher und billig geht, nämlich mit smarten Steckdosen, sagt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
Bei elektronischen Geräten gehört die Steuerung mit smarter Technik inzwischen zum Standard. Um die Vorteile zu nutzen, muss allerdings kein neuer Fernseher oder eine neue Stereoanlage gekauft werden. Mit funkgesteuerten Zwischensteckern bekommen beliebige Geräte im Handumdrehen ein smartes Update. Die werden einfach in die Wandsteckdose gesteckt und mit dem Verbraucher verbunden. Sven Hansen ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Steckdose selber per WLAN kommuniziert und WLAN ist eben die Verbindung, die man halt zu Hause hat. Also diese Steckdose verbindet sich mit dem Router, ist damit mit dem Internet verbunden und von dort aus geht es meistens auf einen Cloud-Service vom Hersteller und dann kann man eben über das Handy schalten oder von unterwegs aus schalten oder eben halt auch mit solchen Sprachassistenten schalten.
Tatsächlich lassen sich mit den neuen Steckdosen viele sinnvolle Dinge machen. Man kann den Standby-Verbrauch durch gebündeltes Abschalten von Geräten reduzieren, elektrische Zusatzheizungen intelligent steuern oder das Licht an- und ausschalten. Frank Blum ist Anleiter beim Stromsparcheck Gelsenkirchen. Das Projekt bietet eine Energiesparberatung für Menschen mit geringem Einkommen an.
Gerade Leerlaufverluste, in dem Fall Standby-Verluste, sind sehr hoch. Wenn man davon ausgeht, ein durchschnittlicher Haushalt hat einen Standby-Verlust von 400 Kilowattstunden im Jahr. Das ist beim derzeitigen Strompreis umgerechnet ca. 120 Euro Einsparung der Kosten.
Einfache Steckdosen bekommt man schon für 10 Euro und die Preise gehen dann rauf bis etwa 40 Euro. Es gibt Unterschiede bei der Leistung, die man schalten kann. So spielt es eine Rolle, ob große Verbraucher wie Heizungen oder eine einfache Stehlampe gesteuert werden. Allerdings macht es keinen Sinn, gleich den kompletten Haushalt damit auszustatten.
Beim kompletten Haushalt sind die Anschaffungskosten sehr hoch und die Amortisationszeit liegt bei ca. 3 bis 4 Jahren. Das heißt, dass man da seine finanziellen Mittel wieder raus hat. Man sollte natürlich gerade bei älteren Leutchen oder so nur an bestimmten Ecken die Steckdosen einsetzen. Da, wo man halt schlecht drankommt und wo halt große Verbraucher dran sind. Sprich TV, HiFi-Anlagen, DVD etc.
Wer es besonders bequem haben will, kann die Steckdose mit seiner Stimme steuern. Sven Hansen.
Ja, so direkt mit der Steckdose spricht man natürlich nicht. Man benutzt einen Sprachassistenten, das sind diese vernetzten Lautsprecher, die ein paar Mikrofone eingebaut haben und dann kann man eben auf Zuruf Dinge bewegen und das macht immer dann Sinn, wenn man zu faul ist und nicht aufstehen möchte. Und so kann man halt das Licht an- und ausmachen, Fernseher an- und ausmachen oder alles, was man sonst da noch angeschlossen hat.
Man kann bei einigen Steckdosen bestimmte Werte definieren. Sobald das letzte Gerät ausgeschaltet wird und in den Standby geht, wird die gesamte Steckdose automatisch ausgeschaltet. Damit werden alle Geräte bequem vom Netz getrennt. Es ist kein Problem, Steckdosen von verschiedenen Herstellern zu verwenden.
Grundsätzlich ist es kein Problem, solche Sachen zu kombinieren. Ist es halt so, dass viele eben spätestens über diese Sprachassistenten gebündelt sind, sodass ich halt eben über einen Sprachassistenten wie Google Assistant oder Alexa auch die Geräte unterschiedlichster Marken auf einmal im Griff habe.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. War es ein Putsch oder ein freiwilliger Rücktritt? Unsere Informationen am Mittag blicken ab 12:10 Uhr nach Bolivien. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.